Gerade haben wir ja den Psalm 103 gehört und dieser Psalm 103 ist eine Aufforderung zum Lob. Also ein Psalm Davids, in dem eben die Gemeinde auch aufgefordert wird zu loben, aber eben auch er selbst seine Seele auffordert zu loben. Ein Psalm, der uns mit hineinnimmt, aber auch in, ich sag mal, die Geschichte des Menschen und in ein Erinnern daran, was der Mensch eigentlich so ist. Dieser erste Abschnitt, er redet ja dann viel von dem, was das menschliche Leben so ist und redet gerade auch viel von dem, wo der Mensch in seinem Leben eben scheitert, im Großen wie im Kleinen. Und dem gegenüber gesetzt wird dann immer die Güte des Herrn. Also es ist ja immer so ein Hin und Her, auf der einen Seite eben unser Misslingen im Leben und auf der anderen Seite eben die Güte Gottes, die am Ende das Leben auch gelingen lässt. So ist dieser Psalm ja aufgebaut. Und dieses Loben hat etwas damit zu tun, oder diese Aufforderung zum Lob hat etwas damit zu tun, dass der Mensch eben nicht in dem stehen bleibt, wo er scheitert, sondern Wege dann auch findet aus diesem Scheitern heraus. Und von daher die Aufforderung, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und gedenke daran, was er dir Gutes getan hat. Jetzt könnte man ja als Leser dieses Psalms auch darüber nachdenken, warum ist das eigentlich so, dass wir Menschen nicht irgendwie ein bisschen dann auch dazulernen? Das kann man lesen, wenn man diesen Psalm liest, aber das kann man auch denken, wenn man in unsere Geschichte hineinguckt. Warum sind wir nicht in der Lage, dazu zu lernen? Und auch darauf hat der Psalm dann im dritten Teil eine Antwort. Und es kommt die Begründung für dieses Erbarmen Gottes, dass er uns eben nicht dann irgendwann fallen lässt. Denn, so heißt es im Psalm 103 ab Vers 14, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras und blüht auf wie eine Blume auf dem Felde. Aber wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer mehr da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Der Mensch ist ein vergängliches Wesen. Blaise Pascal hat das, glaube ich, mal so gesagt, als wir gelernt haben, dass wir den Tod nicht abschaffen können, haben wir angefangen, nicht mehr an ihn zu denken. Also das ist ja auch eine Strategie, die wir oft haben, dass wir eben den Tod, eben weil wir ihn nicht überwinden können, einfach ein bisschen aus unserem Gedankenblickfeld rausschieben. Letzten Freitag war ja die Beerdigung von unserem lieben Werner auf dem St. Pius-Friedhof und also wir haben sehr gelacht. Also jetzt nicht bei der Beerdigung, da haben wir so ein bisschen geschmunzelt, aber auf dem Weg zur Trauerhalle hin sind wir dann auch an zwei Grabsteinen vorbeigekommen und auf denen stand ein Spruch: Wo ich jetzt bin, wirst du bald sein. Wo ich jetzt bin, wirst du bald sein. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr so einen Vers schon mal gelesen habt, aber eigentlich stehen auf den Grabsteinen ja immer andere Verse. Und eigentlich ist ja dann irgendwie so ein Bekenntnis zu Gott oder ein Lob dessen, der da verstorben ist. Aber hier ist eben so eine Ermahnung: Wo ich jetzt bin, wirst du bald sein. Ist ja ein bisschen geschmacklos so irgendwie, aber eben auch, ja, es ist richtig, es ist wahr. Das ist der Weg, den wir Menschen gehen. Das ist eben die Vergänglichkeit, vor der wir Menschen stehen. Und die unterschiedlichsten Kulturen haben sich ja dann auch damit beschäftigt. Und diese Vergänglichkeit ist eben auf der einen Seite etwas, was wir verdrängen, aber auf der anderen Seite schon etwas auch, was uns antreibt. Ich weiß nicht, ich vermute mal, ihr wart ja alle auch schon mal auf einer Beerdigung. Und da kommen einem ja so die unterschiedlichsten Gedanken. Wenn Menschen von uns gehen, die wir lieben, zu denen wir eine Beziehung hatten, dann ist es ja nicht so, wie der Psalmist das sagt, okay, der Wind bläst drüber und ist nicht mehr da und wir sagen, ja, stimmt, fertig. Sondern ein Gefühl, was wir dann bekommen, ist Wut. Dass man auch sagt, warum ist das so? Und wenn Menschen früh sterben, ist es ja auch so, dass dann die Wut umso größer ist, weil wir sagen, das Leben war doch eigentlich noch nicht vollendet. Das ist ein Punkt oder ein Gefühl, was immer wieder hochkommt, wenn man bei einer Beerdigung ist. Ein zweiter Punkt ist, oder ein zweites Gefühl ist Dankbarkeit. Ein Gefühl vor der Dankbarkeit für das, was man miteinander erleben durfte, für das, was man miteinander erlebt hat. Und ein drittes Gefühl, was wir Menschen auch haben, immer auch im Angesicht der Vergänglichkeit, das ist jetzt nicht so nur auf dem Friedhof, sondern auch, wenn man in die Natur herausblickt, dass wir, wenn wir eben die Vergänglichkeit wahrnehmen, etwas wahrnehmen von dem, was das Eigentliche des Lebens ist und ausmacht. Werden ist eben im Leben immer das, was kommt und das, was steht. Werden, zum Werden gehört Entstehen und Vergehen, so hat es Heraklit schon vor langer, langer Zeit gesagt. Zum Werden des Lebens gehört Entstehen und Vergehen. Was meint das? Es meint eben, dass wir anhand der Vergänglichkeit erstmal den Augenblick und den Moment lernen zu schätzen. Dass wir anhand der Vergänglichkeit, eben weil wir wissen, dass es sich nicht einfach irgendwie immer und immer wiederholen lässt oder wir sagen können, okay, wenn nicht heute, dann eben morgen oder in 100 oder 200 Jahren. Wenn Vergänglichkeit nicht wäre, dann würden wir das Leben nicht so schätzen. Jetzt kann man sich überlegen, ob wir bereit wären, das irgendwie zu tauschen. Aber Werden besteht aus Entstehen und Vergehen. Thomas Mann hat mal gesagt, die Vergänglichkeit ist das Wesen des Seins. Also überall dort, wo einem Vergänglichkeit begegnet, fangen wir auch an, über das Leben nochmal nachzudenken. Dass es eben nicht einfach egal ist, wenn ich gerade eben ein Gespräch hatte und okay, ich kann unendlich viele dranhängen. Nein, dieses Gespräch ist etwas ganz Besonderes. Dieser Augenblick ist etwas ganz Besonderes. Und durch die Vergänglichkeit lernen wir ihn zu schätzen. Vergänglichkeit ist das, was dem Leben, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Würze verleiht, aber es ist eben das, wodurch wir auch immer wieder neu lernen, dass das Leben etwas Wertvolles ist. Andreas hat es ja schon erwähnt, wir sind jetzt am Anfang der Passionszeit oder gehen dann auch auf die Passions in dieser Fastenzeit zu. Seit Aschermittwoch ist ja alles vorbei und diese Zeit will uns, also vor der Passions- oder in der Passionszeit, diese Zeit will uns eben mit hineinnehmen in dieses Nachdenken, was das Leben eigentlich ist und was das Leben eigentlich meint. Und es steuert bei uns im christlichen Glauben eben auf diesen Moment zu, wo Christus sein Leben gegeben hat für uns Menschen, damit eben das, was in den ersten Versen dieses Psalm 103 sich nochmal ganz anders in unser Bewusstsein einschärft. Dass wir eben nicht stehen bleiben bei dem Scheitern, sondern Lösungen finden, Wege finden, um das Leben neu anzugehen. Dass wir uns eben nicht nur fertig und festmachen an dem, was nicht gelingt, sondern Wege finden dann für einen Neuanfang. Und diese Fastenzeit ist ja eine Zeit, in der wir uns wieder neu besinnen sollen. In der evangelischen Christenheit ist das immer diese Zeit von 7 Wochen ohne. Und diese 7 Wochen ohne ist ja eben auch eine Zeit des Einübens. Und so heißt das Thema in diesem Jahr Üben. Üben. Hört sich erstmal anstrengend an. Üben ist ja auch anstrengend, weil ich versuche immer wieder etwas zu wiederholen, damit das, was ich einübe, zu einem Teil meines Selbst wird. Und diese ganze Aktion heißt Üben 7 Wochen ohne Stillstand. Ja, das klingt ja noch anstrengender. Aber wenn man eben etwas einüben will, dann reicht das eben nicht, wenn ich sage, okay, einmal die Woche für eine halbe Stunde und dann lasse ich mir mal wieder eine Woche Zeit. Nein, wenn ich etwas wirklich einüben will, dann muss ich, ich sage mal, auch gegen die Vergänglichkeit des Vergessens und Verlernens dann auch ankämpfen, indem ich es wiederhole und wiederhole und wiederhole und mich nicht ablenken lasse von diesem Weg und von dem Ziel, den ich erreichen will. Und ich habe mich gefragt, 7 Wochen ohne Üben, 7 Wochen ohne Stillstand, was ist wohl das, was in diesen Tagen und Wochen einzuüben ist? Ich weiß nicht, wo ihr da ganz persönlich steht, was ihr persönlich einüben wollt. So ein bisschen weniger Schokolade, ein bisschen weniger hiervon, ein bisschen mehr davon. Wir erleben gerade alle eine Zeit, die uns schwer verunsichert und schwer ängstigt. In dieser Woche, ich habe das am letzten Donnerstag auch so erwähnt, das kommt ja zwischendurch immer einfach mal so als Botschaft, war ich wirklich erschüttert, wenn ich im Radio gehört habe, wie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber zuallererst, glaube ich, war dieses Emotionslose das, was mich verwirrt hat, wie darüber gesprochen wird, ja, dass es ja vielleicht zu einem dritten Weltkrieg kommen kann. Dass wir vielleicht vor einem dritten Weltkrieg stehen. Und es wird einfach so hineingeworfen, ohne Kommentar, ohne einen Aufruf. Vielleicht kommt ein dritter Weltkrieg. Wir wissen alle nicht, was aus dieser Ukraine-Krise, aus diesem Krieg in der Ukraine wird und sich noch entwickelt. Aber wir alle merken, dass das Thema Vergänglichkeit und vielleicht auch in einem endgültigen Sinne uns auf einmal beschäftigt. Also die Vergänglichkeit in der Natur, da kann ich dann im Herbst und Winter, nachdem ich die Ernte eingebracht habe, dann auch draufschauen und schon gleich in den Frühling hineingucken und sagen, okay, es fängt ja wieder von vorne an. Ein dritter Weltkrieg, was wird das mit unserer Welt, was wird das mit unseren Menschen machen, wenn er kommt? Ich bete nur und wir beten dann donnerstags auch nur auch darum, dass die Verantwortlichen in dieser Welt, die diese Entscheidung dann auch tragen, dass sie mit so viel Vernunft und ja, Menschlichkeit beseelt sind, dass es nicht dahin kommt, jetzt bewusst oder vielleicht aus Versehen. Wir erinnern uns ja nicht mehr daran, aber in den 80er Jahren wurde ja das so beschrieben, auch von den US-Amerikanern, dass ein begrenzter Atomkrieg hier im europäischen Raum vorstellbar ist. Vergänglichkeit ist etwas, wie gesagt, Wut, Dankbarkeit kann dabei entstehen. Aber vor allem auch das Empfinden und Nachdenken darüber, wie wertvoll das Leben ist. Wie wertvoll das einzelne menschliche Leben ist. Wenn man auf der Beerdigung dann war und wieder weggeht, ich sage immer, man muss ganz bewusst auch die Erde reinwerfen, eben nicht um Dreck auf jemanden zu werfen, sondern um deutlich zu machen, uns trennt jetzt hier etwas für die eng an der Person dran waren, emotional ist das wichtig, weil wir müssen weitergehen und lassen den, der verstorben ist, zurück. Aber in dem Augenblick wird uns auch noch mal ganz deutlich, wie wertvoll dieser Mensch dann für uns war. Na klar, für den einen mehr und für den anderen weniger. Aber die Vergänglichkeit macht eben auch den Wert oder wie Thomas Mann es sagte, das Wesen und die Seele des Lebens aus. Und ich bin sehr erschrocken darüber, dass wir in diesen Tagen ich sag mal, auf diese Art und Weise noch mit den Krisen umgehen. Wisst ihr, viele sind entsetzt, dass das noch auf europäischem Boden wieder stattfindet. Ja, wenn man ein bisschen mal drüber nachdenkt, sieht man und merkt man, es hat es immer wieder auch auf europäischem Boden gegeben. Aber ist dieser Krieg jetzt schlimmer, weil er auf europäischem Boden stattfindet? Und das, was wir am Anfang gehört haben, die unterschiedlichen Krisenherde, die es eben gibt, das ist weniger schlimm? weil es weiter weg ist? Das ist doch zynisch. Das ist doch nicht menschlich. Das, was mich erschrickt in diesem Krieg, ist nicht, dass er uns so nahe kommt. Das ist das, was mich ein wenig ängstigt. Aber was mich erschrickt in diesem Krieg, ist die Art und Weise, wie wir mit den Konflikten umgehen. Und es ist gut, dass wir auf die Straße gehen und das beklagen und sagen, Russland muss sich aus der Ukraine wieder zurückziehen. Aber wir sollten auch viel mehr deutlich machen, das ist meine Sicht der Dinge, dass dieser Weg eben jetzt aufzurüsten und sich noch mehr zu bewaffnen, nicht der Weg ist, der uns zum Frieden führt. 7 Wochen ohne ist für mich gerade eben das Einüben, auch und dabei nicht stillzustehen, das Einüben, dass Frieden möglich ist. Dass wir Frieden schaffen können in dieser Welt. Erstmal aus diesem einen Grund, weil der Gott, an den wir glauben, ein Friedefürst ist und weil er Frieden will. Darum sollte unser Anliegen es auch sein, Frieden zu schaffen. Und man kann ja unterschiedliche Meinungen dann auch haben, wie man da hinkommt, aber wir müssen doch darüber reden, ob wir das eben dadurch schaffen, dass wir eben jetzt die Nation wieder hochrüsten und uns Flugzeuge bauen, wodurch wir an der nuklearen Wirklichkeit eben teilhaben können. Was reden die denn? Was reden die denn? Für uns als Christen gibt es nur einen Weg des Friedens. Und der läuft eben über diesen Friedefürsten, der uns diesen Frieden zugesprochen hat und der nicht gesagt hat, okay, kümmere dich um deine Familie und der Rest kannst du machen. Nein, er sagt, du sollst deine Feinde lieben. Natürlich realpolitisch, ich weiß selber, dass das dann auch geostrategisch dann, ja, man muss sich überlegen, wie das geht. Aber ich weiß, wie es nicht geht. Und das, worauf wir uns jetzt wieder vorbereiten, in dem, was wir dann an Karfreitag und Ostern feiern werden, ist eben die Weise Gottes, mit dem umzugehen, was in unserem Leben und in dieser Welt schiefläuft. Und sein Weg ist eben nicht Vergeltung, sondern Vergebung. Sein Weg ist eben nicht zu sagen, okay, dann panzern wir uns jetzt mal noch ein bisschen stärker um. Nein, sein Weg ist, er zeigt seine durchbohrten Hände. Ich lade uns jetzt ein, dass wir alle miteinander beten. Im Angesicht der Vergänglichkeit des Lebens, was unterschiedliche Verhaltensweisen dann hervorbringt, aber im Angesicht dessen miteinander auch nach Wegen zu suchen, wie wir diesen Frieden mitgestalten können. Jeder für uns. An den großen Verhandlungstischen sitzen wir nicht. Aber wir können leben und auch sagen, wie wir meinen, dass Frieden zwischen den Menschen, Frieden zwischen den Völkern entstehen kann. Und die Voraussetzung dafür ist zuallererst, dass wir ein friedliches Herz haben, ein befriedetes Herz haben.